Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Präsentiert von Free, einem Unternehmen der Sonnenexpertgruppe, der regionale Solarmeisterbetrieb aus Rostock.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Ich darf euch mal wieder begrüßen zu einer neuen Folge und eines ist natürlich gleich geblieben, der geschätzte Kollege an meiner Seite. Moin Tommy.
Hallo Ben, ich freue mich, dass du zurück bist aus deinem Urlaub und bin gespannt, was du gleich berichten wirst.
Ich bin natürlich auch voller Vorfreude, extra für den Podcast hier eine Stunde früher auf Arbeit erschienen. Was macht man nicht alles, ne, für unser geliebtes Podcast-Projekt?
Ja, also da bin ich ja jetzt ein bisschen verwundert. Ich dachte, du bist immer schon um 7 hier, aber da hatte ich wohl ein ganz falsches Bild von dir.
Naja, du weißt ja, wie das ist so. Erster Tag nach dem Urlaub, ne? Da braucht man immer so ein bisschen, um hochzufahren, ne? Ich habe es aber schon geschafft, meine Mails zu checken und da ist wieder einiges zusammengekommen. Ich könnte schon wieder in Urlaub, sag ich mal.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Wie war es denn?
Ja, sonnig, schön, angenehm. Ich habe eine Kreuzfahrt gemacht, habe mir viele schöne Häfen angeguckt. Hansa war natürlich auch immer mit dabei. Ich habe nämlich ein Hansa-Trikot als Poolshirt dabei gehabt. Ne, man muss ja auch ein bisschen Flagge zeigen im Urlaub. Kam auch gut an. Ich habe ein paar Dresdner getroffen, die ebenfalls im Trikot aufgeschlagen sind. Da gab es einen freundlichen Nicker an der Bar. Dann ist man wieder jeder auf seine Liege gegangen. Also es war alles ruhig und nett und schön. Und auch in den Häfen, es ist ja wirklich Wahnsinn, egal wo du hingehst, da kannst du in der letzten Gasse stehen, an irgendeinem Laternenpfahl klebt immer irgendein Hansa-Kleber.
Das habe ich gewusst, dass du mit dem Thema kommst. Ich hoffe, du hast dich daran nicht beteiligt, weil du kennst ja meine Einstellung zu der Aufklebergeschichte.
Nein, natürlich habe ich mich nicht beteiligt. Genau, soweit aber erstmal von meinem Urlaub. Ziehen wir davon mal ein bisschen ab. Denn der FC Hansi, der war ja am Wochenende auch wieder aktiv und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, pünktlich wieder nach Rostock zurückzukehren und ins Stadion zu gehen. Und es war ganz ungewohnt für mich, weil ich saß mal nicht auf der Pressetribüne, sondern habe mich mal gegenüber hingesetzt auf die Osttribüne, war sozusagen als Normalo da.
Da bin ich ja gespannt, da haben wir ja zwei unterschiedliche Perspektiven aufs Spielfeld gehabt. Was du so gesehen hast, vor allem saßt du dann ja relativ nah hinter der Trainerbank. Wie hast du denn Bernd Hollerbach wahrgenommen?
Ich sag mal jein. Ich saß hinter den Aachenern tatsächlich. Bernd Hollerbach habe ich natürlich wahrgenommen. Der hat da ja wieder ordentlich rumgefuchtelt an der Seite. Das war sehr auffällig. Gerade, glaube ich, nach dem ersten Gegentor war das, hat man gemerkt, dass ihm das nicht so gepasst hat. Mir auch nicht. Und ich muss sagen, das hatte mal wirklich wieder richtig Charme. Und das habe ich wirklich vermisst, mich einfach mal so im Block zu setzen. Und hinter mir saß so eine Männertruppe, ich glaube 5, 6 Männer. Und wirklich, also das wäre eigentlich die perfekte Podcast-Folge gewesen. Da hätten wir einfach ein Mikro hinstellen müssen und dann hätten wir das Ding schon im Kasten gehabt. Das war grandios, was die da für Phrasen rausgehauen haben. Also wirklich Wahnsinn. Und die haben natürlich eine Analyse abgeliefert, im Spiel schon. Das war alles klar. Also da der eine ist viel zu langsam, der andere hat einen Holzfuß. Wir wissen jetzt, woran es liegt.
Ja, ich glaube, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Bis vor kurzem bin ich auch noch ab und zu auswärts gefahren, wenn ich Hansa frei hatte und bin dann mit den Kumpels in Gästeblock vor allem dann gegangen. Aber ja, mittlerweile auch schon wieder, keine Ahnung, 1,5 Jahre her oder so das letzte Mal oder 2 Jahre vielleicht auch schon.
Ja, es war ganz amüsant. Man steht dann natürlich auch ein bisschen an in der Halbzeit bei der Bratwurst, wie das immer so ist. Jeder kennt es, der schon mal im Stadion war. Da habe ich natürlich auch viele bekannte Gesichter gesehen, unter anderem unser gemeinsamer Freund Stefan Gers, den man da getroffen hat. Und da waren natürlich alle gleich verwundert, was machst du denn hier auf der Seite? Und es war schön, mal wieder so die alten Bekannten zu sehen, ein bisschen blöd rumzuschnacken, wie es immer so ist. Aber ganz wichtig, das Tor, das war der Haugentreffer. Es war auch mal wieder schön, so einfach mal zwischen Leuten zu sitzen, die dann auch aufspringen bei einem Tor, sich so jubeln. Das ist ja immer nicht so, das macht man ja nicht auf der Pressetribüne. Man hat ja gesehen, wie das läuft in Aue. Wenn sowas mal ein bisschen, ja, wenn man die Emotionen einfach mal rauslässt. da durfte man jubeln, das habe ich auch gemacht. War ein schönes herausgespieltes Tor, aber ich glaube, wir sollten erstmal allgemein über den Auftritt von Hansa gegen Aachen sprechen. Wie hast du denn das Spiel von der Westtribüne aus gesehen?
Ja, schwierig. Also mir ist es phasenweise tatsächlich wieder schwer gefallen, überhaupt hinzugucken, weil es einfach, gerade zu Beginn war es halt wieder sehr chaotisch, weil Aachen eben auch so früh angelaufen hat und mit großer Aggressivität und ja, einfach hoch gepresst hat. Also das war, und Hansa dann einfach keine Mittel gefunden hat, obwohl aus meiner Sicht genug Räume da waren, auch kurz rauszuspielen, aber da wurde dann eigentlich nur lang gehauen und dann gab es ein erstes Luftduell, ein zweites Luftduell und dann gab es ständig Unterbrechungen. Es hat einfach keinen Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. Und dann, ja, der Fehler, den hast du ja schon angesprochen, von Adrian Le Beau, der dann den Ball da verliert, aber auch danach, dann gehen da, glaube ich, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, Pfanne und Rossi gehen da beide hin und gehen dann
Schuster
auch beide,
und Rossi.
Oder Schuster und Rossi, und beide gehen auch runter, ne, und versuchen da zu grätschen. Natürlich dann riesen Raum dahinter, sodass der Flankengeber ganz viel Zeit hat und Nico pennt dann da auch so ein bisschen, ist eigentlich dran und dann macht er aber den Schritt vor und dann verliert er ihn aus den Augen und dann ist der Stürmer eben vor ihm am Ball und knallt das Ding rein.
Ja, da war vorher ja schon mal fast so eine Situation, wo Hansa auch im Aufbau den Ball unnötig verliert. Das blieb jedoch unbestraft. Und da habe ich schon gesagt, wenn das so weitergeht, lange geht das nicht gut. Und zack, zappelte der Ball im Tornetz. Da habe ich mich natürlich mächtig geärgert und die Männertruppe hinter mir erstmal. Das kann ich ganz klar so sagen. Und auffällig auch geworden aus dem ganzen Spiel heraus, dass da irgendwie so eine gewisse, ja, Unzufriedenheit herrscht. Oder ja, viele sagen, sie wissen nicht, ob das die perfekte Lösung ist. Es wird immer wieder laut, dass sie finden, dass Uphoff, also der Torwart Benjamin Uphoff, ja, in manchen Situationen doch etwas unsicher wirkt. Man hat das ja, glaube ich, auch gesehen, der eine Abschlag da, bisschen unglücklich, mit links war das, glaube ich, in die Mitte, wo Hansa dann Glück hat, dass dieser Fernschuss nur gegen den Pfosten knallt. Das war dann auch wieder so ein Wackelmoment.
Ja, das stimmt. Muss man dazu sagen, dass Hansa jetzt ein bisschen mehr auch versucht, jedenfalls rauszuspielen, aber irgendwie am Ende kommt dann doch meist ein langer Ball, aber es sind auf alle Fälle mehr Rückpässe zum Keeper, als jetzt vielleicht bei Kolle der Fall war. Und der Uphoff versucht es dann halt auch spielerisch. Ich finde auch, der wirkt dann halt manchmal unsicher, aber das ist ja immer ein Zusammenspiel. Und der hat dann im Zentrum zum Beispiel nur den einen Sechser, weil die anderen dann oft sehr hoch stehen, die und ja auch eher als Achter agieren. Und die Außenspieler, die Schienenspieler schieben auch extrem hoch, sodass du dann eigentlich nur die drei da hast, die Dreierkette, die dann auch, wie gesagt, ständig zurückspielen. Also Rossi, da fehlte einfach eine Vierteldrehung, um offen zu stehen. Also vielleicht, um das zu erklären, offen zu stehen mit der Brust zum gegnerischen Tor und möglichst viel vom Spielfeld sehen zu können. Ja, und dann sieht der Torwart halt auch mal scheiße aus, wenn der ständig den Rückpass kriegt und wenn der Gegner dich schon anläuft als Team und ist in seiner Ordnung und dann kriegst du einen Rückpass, dann verlagerst du ja nur den Druck nach hinten. Du kennst das ja so ein bisschen als Torwart.
Ich als
Amateurfußball.
Alteingesessener Amateur-Profi-Torwart, will ich es nennen, weiß natürlich ganz genau, was du meinst. Da flattert einem schon mal die Hutschnur so ein bisschen, wenn man immer wieder diese Bälle zurückbekommt und dann nicht weiß, ja, wohin eigentlich mit der Kugel jetzt. Also ich persönlich würde ihm da auch gar keinen Vorwurf machen. Was auch öfter gesagt wurde, gerade bei dem zweiten Treffer, 5-Meter-Raum, Kopfball, da muss er doch rauskommen. Das sehe ich persönlich zum Beispiel nicht so. Ich finde es schwierig. Der Ball wird ja verlängert, bevor der Aachener da im Zentrum einköpft. Ich finde es da ganz schwer für einen Torwart, da in diesem Moment dann rauszukommen, die Situation zu lesen. Ich wäre da, denke ich mal, auch im Tor geblieben. Wie hast du das Tor gesehen?
Ja, da kann er nichts machen. Beim zweiten Tor, das haben ja auch alle gesagt. Also gut, du warst jetzt nicht dabei. Alle Spieler in der Mixzone nach dem Spiel und auch der Trainer, das war halt ein gut getretener Eckstoß auf dem ersten Pfosten. Und da waren dann, ich weiß nicht wie viele Leute, jedenfalls mehrere Leute. Der Aachener gewinnt eben den Ball und verlängert den. Und dann hast du ja eigentlich nur diese kurze Zeit, ne, vom 5 Meter, vom ersten Pfosten da, diese, keine Ahnung, 3, 4, 5 Meter, die der Ball verlängert wird. Und diesen Weg, den schaffst du dann einfach nicht raus. Da kommst du einfach nicht hin. Da kann er, glaube ich, nichts machen. Das passiert halt. Also so ein Tor kannst du immer kassieren im Fußball. Du musst halt einfach vorher selbst Tore schießen und darfst dieses erste Tor so nicht kriegen halt. Ne? Aber bei dem Ding würde ich sagen, das ist einfach schwer zu verteidigen.
Ja, du hast es angesprochen, selbst vor ja, Tore schießen, das blieb aus bei Hansa. Woran hat es gelegen, sagt man ja immer so schön. Was denkst du, warum konnte Hansa nicht nachlegen? Ich fand, einige Offensivaktionen gab es ja dann. Warum hat Hansa daraus nichts gemacht?
Tja, warum, ne? Das war auch. das fragt man sich immer. Ja, also ich meine, Chancen gab es ja ein paar, wobei man sagen muss, dass die jetzt auch nicht so eine, wie, nach dem Expected Goal-Wert, der wäre jetzt wahrscheinlich nicht so hoch gewesen. Und das waren dann irgendwie auch Ballgewinne oder halt ja, eine gute Flanke, wo Haugen dann zum zentral zum Kopfball kommt. Da hat aus meiner Sicht das Timing nicht gestimmt. Da muss er halt aggressiver hochsteigen. Und der, du kennst ja, das predige ich immer als Trainer und auch hier, wenn wir Spiele auswerten, dass du einfach die Ecke nimmst, wo der Ball herkommt. Seitliches Innennetz.
Ja, das kleine Netz.
Du kennst es, das kleine Netz, genau. Da ist dann die Trefferquote einfach höher, aber das kannst du ja durch alle Ligen durchgucken, dass die Spieler da, ich weiß nicht, die wollen dann immer irgendwelche Traumtore schießen oder was, ich weiß es nicht, oder sie haben einfach gar kein richtiges Ziel, was sie anvisieren. Ich mache das dann bei meinen Teams ja immer mit der Dartscheibe und frage die Jungs dann so, wo wirst du denn hin, wenn du auf die Dartscheibe zielst? Und da ist ja auch ein konkretes Ziel und nicht einfach nur die Scheibe, sondern du peilst ganz gezielt, was weiß ich da, dieses Bullseye oder wie das heißt, ich kenne mich da nicht so aus.
Triple 20.
Genau, Triple 20 an oder was auch immer. Und wenn du aufs Tor schießt, dann kann das Ziel nicht das Tor sein, sondern du musst halt ganz konkret eben die Ecke anvisieren, beziehungsweise, ich sag, wie gesagt, seitliches Innerz, wenn du das siehst und du triffst das, dann ist auch die Schärfe gar nicht mehr so entscheidend, dann wird es einfach schwer für einen Torhüter. Und das ist ein Ding, aber es gibt ja natürlich viele Gründe. Aber wie siehst du es denn?
Also ich sag mal, ich habe mich erstmal auf jeden Fall sehr gefreut, dass Haugen wieder getroffen hat. Ich glaube, der Typ tut dem FC Hansa einfach echt wirklich gut und ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, wo die Trikotverkäufe sicherlich in nächster Zeit rasant ansteigen werden, ist mein Tipp. Mich hat es gefreut, dass der Junge wieder getroffen hat. Und so kann es von mir aus weitergehen. Und allgemein im Spiel finde ich, Hansa hatte offensiv ein, zwei gute Aktionen. Und mir gefällt auch dieses Zusammenspiel zwischen Haugen und Naderi. Und ich habe mich immer so ein bisschen geärgert für Naderi. Ich finde, der hat an sich ein gutes Spiel gemacht. Hat die Bälle gut festgemacht, weitergeleitet. Aber ihm fehlt auch noch so ein bisschen so ein, ja, einfach nochmal dieser eine Treffer, dieses Erfolgserlebnis, finde ich, damit er vielleicht nochmal ein bisschen mehr aufgeht und noch mehr Sicherheit hat.
Ja, ich mag das Sturmduo auch und finde, dass sie teilweise gut harmonieren. Und diesmal fand ich es nicht ganz so gut wie in vorherigen Spielen, weil mir die Abstimmung nicht ganz so gepasst hat und die Abstände auch. Die waren zu weit auseinander und der Wechsel, einer kommt tief und also einer kommt dagegen, einer geht tief. Den fand ich diesmal auch nicht so gelungen. Und die beiden haben es daher auch kaum geschafft, sich gegenseitig in Szene zu setzen oder gemeinsam im Strafraum zu agieren. Also als Beispiel, es gab in der 16. oder 17. Minute, also kurz nach dem Rückstand, gab es eine Szene, so wie in Spielen davor, wo dann erst kommt die Flanke von links, von Ruschi, der den Ball in die Mitte bringt und dann sind sowohl Ryan als auch Sigi im Strafraum und versuchen zum Ball zu kommen. Der Ball wird abgewehrt und kommt dann auf die andere Seite zu Nico Neidhardt und das war ja an den Spielen zuvor ein gutes Muster. Neidhardt flankt und findet in der Mitte Haugen oder Naderi und der Ball ist im Tor und das gab es diesmal zu selten. In der Szene dann flankt Nico auf den ersten Pfosten und Ryan kommt eine Fußspitze zu spät, es gibt Ecke. Aber wie gesagt, das gab es diesmal zu selten und dass die beiden sich gegenseitig in Szene gesetzt haben, wie in Ingolstadt oder auch beim Spiel gegen Unterhaching, wo dann immer wieder Torgefahren stand, das gab es eigentlich fast gar nicht in diesem Spiel gegen Aachen. Und also für Ryan war es einfach mal sauschwer, weil der hatte da so eine Kanten hinter sich, vor allem diesen Ja-Bro oder wie man den ausspricht, den halblinken Innenverteidiger von Aachen.
Liebe Grüße.
Ja, also der war ja wirklich Wahnsinn, also so eine Kante da hinten und wenn du dann ständig so eine hohen Anspiele kriegst und dann wurde ihm auch mehr geholfen, dann wurde Ryan gedoppelt und ja, dann hat er auch nicht viele Anspielstationen gehabt, also das ist dann einfach sauschwer für ihn. Und, also ein Tor kann er natürlich auch nur machen, wenn er mal selbst in der Abschlussposition kommt, aber das war ja an dem Spiel gar nicht der Fall. Also die Chancen hatte ja quasi alle Haugen und ja, das ist, also es ist natürlich schön, so einen Stürmer zu haben. Ich finde den auch klasse und sehe das komplett wie du. Das ist, glaube ich, ein starker, richtig starker Transfer. Und wenn du auf die Quote guckst, der hat 3 der 12 Tore geschossen. Hansa ist schon wieder das Team mit den zweitwenigsten Toren. Und davon hat er ein Viertel erzielt, obwohl der ja nur die Hälfte der Spiele dabei war. Das ist einerseits gut, ihn zu haben, aber andererseits muss einfach mehr kommen von anderen Spielern. Also auch Adrien Lebeau noch zu wenig Torgefahr bei seiner Qualität. Und da sind wir, glaube ich, dann, wir haben ja die Frage immer noch im Raum stehen, warum schießt Hansa kein Tor oder so wenig Tore? Da sind wir dann, glaube ich, beim Spielsystem. Mir gefällt das nicht. Ich finde, das ist eine gute Mannschaft. Ich mag auch den Trainer, aber mir gefällt einfach dieses Spielsystem nicht. Und ich glaube, dass man mit diesem Spielsystem nicht genug Kontrolle hinkriegt und sich nicht genug klare Möglichkeiten erspielt. Also wenn du kannst jetzt sagen, Hansa hat viel Pech gehabt, Pfostenschüsse und so. Aber wenn ich dann so einen Pfostenschuss sehe wie von Cedric Hahnbrock in Aue, das ist ja jetzt auch keine klare Torschance. Es ist gut, dass er das kann und dass er es macht, dass er da mal abzieht. Aber es ist ja auch keine klare Torschance. Also wenn man da jetzt von Pech redet, dann ja.
Jetzt kommt Werbung. Free ist ein regionaler Meisterbetrieb der Sonnenexpert Unternehmensgruppe. Mit Hauptsitz in Rostock ist Free seit 15 Jahren euer regionaler Anbieter für Photovoltaiklösungen. Free bietet einen besonderen Rundum-Sorglos-Service. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme werdet ihr durch das erfahrene Team und eigene Monteure begleitet. Die Erfahrung von über 2000 zufriedenen Anlagenbesitzern bietet euch maximale Sicherheit und eine treffsichere, persönliche und fachkundige Beratung innerhalb von 24 Stunden. Das Besondere für euch? Die Rechnung wird erst nach Fertigstellung gestellt. Somit werden Bauherren vor Baufusch und schwarzen Schafen geschützt. Eventuell habt ihr das Unternehmen auf der Robomesse in Rostock oder dem Milan Wüsthub gesehen. Sichert euch jetzt einen exklusiven Nachspielzeitrabatt von bis zu 1.000 Euro mit dem Code OZFRI. Besucht dazu die Webseite www.fri.energy. Alle Informationen findet ihr auch in den Shownotes.
Mir gefällt ja immer, wie der Trainer auf den Pressekonferenzen betont, Mensch Tommy, du weißt das doch, du bist doch auch Trainer und wie es immer so ist. Was sagt denn unser Taktik-Tommy? Was ist denn die Formation, die zum FC Hansa aus deiner Sicht aktuell besser passen würde?
Ja, also ich würde auf alle Fälle mit einer Viererkette spielen, wo du dann auch über die Außenverteidiger ein bisschen Druck machen kannst. Jetzt hast du ja mit Ruschi einen, der das immer besser macht. Dem fehlt natürlich auch noch ein bisschen was. Aber
Felix Ruschke.
Genau, mit Felix Ruschke, der dann links spielen könnte als Linksfuß. Rechts hast du ja eigentlich den Medre geholt, den holst du ja nicht, um den auf die Bank zu setzen. Der kommt aus der ersten Liga, könnte Champions League spielen und jetzt sitzt er halt bei Hansa erstmal auf der Bank. Der passt ja auch nicht. Also,
genau, der kam aus Prag.
Genau, Jan Medre. Und alternativ könntest du dann eben Nico rechts spielen lassen oder auch links, das hat er ja auch schon gemacht, Nico Neidhardt, der schon lange da ist, der sich voll mit dem Verein identifiziert, eine gewisse Souveränität vielleicht irgendwie auch schon ausstrahlt. Und in der dritten Liga über Jahre bewiesen hat, dass er das kann. Auch mit Toren und Torvorlagen. Dieses Jahr jetzt auch schon, glaube ich, 3 Torvorlagen. Ist der beste Torvorlagengeber als Verteidiger in der Liga. Also da hast du ja gewisse Optionen. Und in der Innenverteidigung, gut, wenn du 3 Innenverteidiger aufgestellt kriegst, dann kriegst du es mit 2 sowieso. Also hast du da auch genug Leute. Musst halt gucken, dass du da irgendwie einen mit Geschwindigkeit zumindest hinstellst. Hast du jetzt gelegen, so einigermaßen schnell, aus meiner Sicht.
Ich finde schon, der ist.
Und King Manu, wenn er irgendwann mal fit ist, hast du dann auch noch da. Einen schnellen brauchst du halt mindestens da in der Endverteidigung. Dann hast du auf der 6 genug Optionen, wenn du mit einer Doppel-6, ich würde mit einer Doppel-6 spielen, um Lebeau dann auf die 10 zu kriegen. Und dann musst du halt gucken, wer kann von den Stürmern vielleicht so einen Außenstürmer spielen. Weil jetzt spielst du ja mit einer Doppelspitze. Aber es wäre auch eine Option, vielleicht 4-4-2 zu spielen. Aber ich würde nicht dieses System spielen. Und wenn schon so ein 3-5-2 oder 5-3-2, dann würde ich es einfach zwingend mit einer Doppel-6 spielen. Weil die alle aus meiner Sicht zu langsam sind, um da das alleine abzudecken. Und weil Adrien Lebeau dann einfach ja auch ein Freigeist ist und den musst du auch Freigeist sein lassen. Sonst kann er seine offensiven und technischen Qualitäten nicht einbringen. Ähnliches mit Sigurd Haugen, der ist auch so ein Freigeist und der für Überraschungsmomente gut ist, sagt der Trainer ja auch, hat er zuletzt auf der PK gesagt. Der überrascht den Gegner, aber manchmal auch die eigene Mannschaft. So, also eine Spieler, die findest du nicht überall und die sind gut und die musst du einsetzen, halt richtig einsetzen. Und deswegen würde ich das anders spielen lassen.
Ja, das war doch mal ausführlich. Ich bin gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt. Und nun wollen wir dann auch schon mal auf das nächste Spiel blicken. Es geht für den FC Hansa nach Saarbrücken in das Ludwigsparkstadion. Dienstagabend, Flutlicht, 19 Uhr. Geile Atmosphäre, glaube ich. Wir nehmen ja heute am Montag auf, das Ganze. Dienstag, also das Spiel. Und du hast einen Spieler gerade schon angesprochen in deiner, ja, in deiner Formation, die du so ein bisschen im Kopf hast. Und das ist Nico Neidhardt. Und ich habe mir mal das letzte Spiel zwischen Hansa und Saarbrücken angeguckt. Das fand im Januar 2021 statt. Und Hansa hat damals mit 4-2 gewonnen und Doppeltorschütze tatsächlich Nico Neidhardt. Ja, einmal in der 86. Minute und einmal in der Nachspielzeit. Und so kann es aus meiner Sicht gerne wieder laufen, dass Hansa den Sieg einfährt. Denn insgesamt gab es 14 Spiele zwischen beiden Teams. Die Bilanz spricht für Hansa. Es gab 4 Niederlagen, 3 Unentschieden und 7 Siege des Korkenclubs. In der dritten Liga, also nur gesehen in der dritten Liga, ist das deutlich ausgeglichener. 3 Siege Saarbrücken, 2 Unentschieden, 3 Siege Hansa. Also glaube ich, können wir uns auf ein enges Duell einstellen.
Ja, das ist ja irgendwie Standard in der dritten Liga fast schon. Wenn man da auf die Tabelle guckt, ist ja Wahnsinn, wie eng das alles ist. Und ich glaube auch, dass das jetzt auf dieses Spiel wieder zutrifft. Ich habe mir mal hier die Aufstellung aufgerufen von Saarbrücken jetzt im vergangenen Spiel in Stuttgart, wo sie 3-2 gewonnen haben am Samstag oder Sonntag, weiß ich jetzt gar nicht.
Man muss dazu sagen, nach 0-2 Rückstand, ja. Also genau. Die haben das Spiel einmal komplett gedreht.
Ja, was vielleicht gut ist, dass wir, also dass Hansa ein Spiel, etwas mehr Regenerationszeit hatte. Hansa hat früher gespielt. Ich glaube, es waren nur ein paar Stunden, ne, weil Saarbrücken abends gespielt hat. Aber ja, in so einer englischen Woche kann das schon helfen. Und was auch interessant wird sicherlich, dass auf der Saarbrücker Seite einige Ex-Rostocker ja stehen und zuletzt mit Sebastian Vasiliades und Calogero Risuto ja auch zweimal Startelf oder Stammspieler
waren. Ja, Vasiliades hat auch den Treffer zum 1-2 erzielt gegen Stuttgart 2. Der hat da getroffen. Ich habe mir gerade nochmal die Zusammenfassung angesehen. Es war ganz, ganz komisch irgendwie, Vasi da zu sehen, dass er dann auch noch trifft. Das hat man sich ja bei Hansa mal so ein bisschen gewünscht. Das blieb leider aus. Er hat ja klar kommuniziert vor seinem Wechsel nach Saarbrücken, dass er diesen Schritt jetzt machen will in die dritte Liga. Der hatte ja wirklich eine Pechsträhne, ist mehrere Mal hintereinander abgestiegen und wollte jetzt diesen Neustart wagen in Saarbrücken. Bislang gelingt ihm das da ganz gut.
Ja, du bist jetzt besser informiert als ich. Ich weiß jetzt nicht,
Mensch, wie. Mensch, das kommt auch mal vor.
Wie viele Spiele er schon gemacht hat und welche Rolle er da spielt. Also, jetzt hat er halt Achter gespielt. Ja, also, ich bin gespannt, was das morgen wird. Ich glaube, dass Saarbrücken Hansa halt mehr liegt, weil die halt auch ein bisschen mehr Fußball spielen wollen, denke ich, als Alemannia Aachen jetzt, die sich vor allem aufs Verteidigen, auf ein gutes Pressing und auf Umschaltmomente konzentrieren und das eben auch schon länger. Also die haben auch in der, wo sie halt Aufsteiger sind und die Mannschaften, die aufsteigen wollen, ja eigentlich oft das Spiel machen, aber die haben in der Regionalliga auch schon eher so ein bisschen auf Umschaltmomente gesetzt unter Heiner Backhaus. Und ich glaube, Saarbrücken will schon ein bisschen mehr das Spiel machen und hat einen anderen Ansatz und das könnte Hansa wieder ein bisschen mehr entgegenkommen, glaube ich.
Ja, ich bin gespannt. Gerade im Spiel gegen Stuttgart 2 hat Saarbrücken 2 frühe Gegentore gefressen. Einmal in der ersten Minute und ich glaube in der 19. Minute. Das war auffällig. Auffällig aber auch, dass Saarbrücken, ja, sag ich mal, neben dem Treffer von Vasiliades mit 2 Standardtoren geantwortet hat. Also nach ruhenden Bällen scheinen sie sehr gefährlich zu sein. Aber das, wissen wir, kann Hansa auch.
Ja, in Aue haben sie das gezeigt und vielleicht auch schon das eine oder andere Spiel vorher. Jetzt leider nicht so. Das hatte ich in dem Text, den ich gestern geschrieben habe, ja auch schon erwähnt. Das hatte auch mit den Jungs gesprochen, mit Marco Schuster und mit Rossi. Ja, es war wohl tatsächlich so gewollt, dass die Bälle diesmal mehr auf den zweiten Pfosten kommen, um die Recken von Aachen, die dann weiter vorne stehen und bei Standards, bei gegnerischen Standards zu überspielen. Aber ja, so sinnvoll sah das jetzt nicht aus. Also da kam ja wirklich keine Torgefahr bei raus oder nur ganz, ganz wenig. Mal gucken, was die Co-Trainer, das machen ja die Co-Trainer, die Standards, Simon Pesch und Markus Rabenhorst. Und die kriegen dafür auch immer viel Lob von den Jungs. Diesmal ist der Plan eben nicht aufgegangen, das gehört ja auch mal dazu, weil der Gegner einmal auch einen Plan dagegen hat. Mal gucken, wie das in Saarbrücken wird.
Du hast ja schon gesagt, auffällig war es, dass viele Ecken auf den zweiten Pfosten geschlagen wurde, um diese ja großen Abwehrbrocken zu überspielen. Aber auffällig war vor allen Dingen für mich eine Ecke, die hat mir besonders gut gefallen. Da hat Schuster den Ball flach scharf auf den ersten Pfosten gespielt. Haugen hat da zwei Gegenspieler sozusagen es angelaufen, hat die mit sich gezogen und aus dem Rücken kam dann Dürkner, der stand zuvor vorm Torwart und hat den Ball dann so ein bisschen ins Zentrum ja abtropfen lassen und der wäre beinahe, hätte da Ryan Naderi Gold richtig gestanden und den Ball nur noch ja quasi ins Tor prügeln müssen. Aber ja, ein Aachener hat dann doch die Lunte gerochen und konnte die Sache, ja, die Situation klären. Aber ich lege meine beiden Hände dafür ins Feuer. Die Ecke war einstudiert. Und ich bin gespannt, was die beiden Co-Trainer da für das Spiel in Saarbrücken sich wieder ausdenken. Es wird auf alle Fälle ein enges Duell. Wenn man auf die Tabelle guckt, Hansa ist jetzt wieder abgerutscht, steht wieder ja da so ein bisschen im Keller drin. Nicht nur ein bisschen, sondern sie stehen mit im Keller. 17. Platz. Für Saarbrücken sieht das anders aus. Die grüßen quasi von oben, stehen auf dem 5. Rang. Die haben natürlich einen anderen Saisonstart hingelegt. Auffällig war, dass sie ja viele enge Spiele, wie du schon auch gesagt hast, in der dritten Liga sind die ja quasi üblich sehr ausgeglichen, die Staffel. Aber die Saarbrücker, die konnten halt diese Duelle für sich entscheiden. Das hat Hansa vielleicht in manchen Spielen noch so ein bisschen gefehlt, wenn man an die ganzen ja Unentschieden denkt.
Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, die Grüßen von oben, letztlich sind es bisher nur 7 Punkte Unterschied. Ne? Das ist ja noch alles total eng zusammen. Hansa hat auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Spiele gestern so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind, die Sonntagsspiele, also dass Bielefeld gegen Osnabrück gewinnt, Osnabrück dadurch Letzter bleibt und Haching unentschieden gegen 1860. Die hätten ja auch noch vorbeiziehen können an Hansa, theoretisch, die beiden Mannschaften. Also trotzdem sieht die Tabelle natürlich kacke aus und vor allem, wenn du einfach dann den Kader siehst und die Transferausgaben siehst und so, dann ist Hansa da halt vorne. Vom Marktwert ist Hansa auf Platz 3 hinter Stuttgart 2 und Dortmund 2, wo eben viele junge Spieler spielen, die dann meistens einen höheren Marktwert haben. Und auch von den Transferausgaben ist Hansa vorne und das passt dann halt einfach nicht zusammen.
Ja, Hansa-Kapitän Franz Pfanne hat es nach dem Spiel am Mikrofon gesagt bei einem Interview, wir hatten einen scheiß Tag. Nun gab es ja schon viele solche Momente, sag ich mal, und immer nur einen Scheißtag haben, geht ja irgendwie dann auch nicht. Wie sicher siehst du das ganze Konstrukt Hansa, vielleicht auch den Posten um den Cheftrainer, wenn es jetzt in Saarbrücken nicht klappen sollte? Es wird ja jetzt doch leider auch, wenn man so ein bisschen auf die Bilanz der bisherigen Saison schaut, sieht es ja nicht ganz so rosig aus. Wie siehst du das? Auf den Tribünen wird ja so, dass manche ja da ein bisschen Kritik üben, das wird immer lauter. Wie empfindest du das?
Ja, also letztlich muss man ja einfach nur dann auf die Zahlen gucken. Und wenn man halt als Trainer einen Punkteschnitt von einem Punkt pro Spiel hat, dann geht das halt auf Dauer nicht gut. Jetzt ist halt englische Woche, da wird halt vor diesem Spiel und nach dem Spiel vermutlich nichts passieren. Aber ich glaube schon, dass er da jetzt mindestens einen Sieg holen muss und wahrscheinlich auch beide Spiele nicht verlieren darf. Ansonsten, glaube ich, wird das richtig eng für Bernd Hollerbach. Obwohl wir, glaube ich, beide ihn menschlich total schätzen und mit ihm gut klarkommen und ihn gerne mögen. Aber darum geht es ja nicht. Wie gesagt, ich finde das Spielsystem nicht passend zur Mannschaft und auch zu unflexibel. Letztlich wird der Trainer halt an den Ergebnissen gemessen und da kommen wir zurück. 10 Punkte aus 10 Spielen ist halt zu wenig.
Ja, du hast es schon angesprochen, ein Sieg sollte mindestens in dieser englischen Woche herausspringen. Morgen, also am Dienstag, geht es gegen Saarbrücken auswärts und dann folgt am Sonnabend, also am Samstag, schon das Heimspiel gegen Essen. Auch kein leichter Gegner. Das wird sicherlich auch ein schweres Spiel. Wie schätzt du die Essener ein?
Ja, ich habe jetzt Essen noch gar nicht spielen sehen, aber es ist halt, also ist ja egal, also hört sich bescheuert an und ist irgendwie wie eine Floskel, aber es ist halt einfach der Blick auch beim Blick auf der Tabelle, auf die Tabelle ganz eindeutig. Es gibt halt einfach keine leichten Spiele. Trotzdem muss man halt irgendwie ja mit mehr Überzeugung auftreten und darf dann da vielleicht auch gar nicht zu sehr auf den Gegner gucken. Also schon in der Spielvorbereitung, das gehört einfach dazu heute im modernen Fußball, dass man eine Gegneranalyse macht und dann halt Dinge anpasst. Aber ja, wie gesagt, das sehe ich halt zu wenig bei Hansa. Also zum Beispiel jetzt gegen Aachen, dann spielst du halt einfach mal situativ eine Viererkette und lässt mal einen Sechser zwischen dem halben Verteidiger und dem Schienenspieler kippen und schon kannst du anders aufbauen. Und da könnte ich jetzt unzählige weitere Beispiele bringen, aber wo man nicht zu sehr ins Detail gehen. Und das sehe ich halt einfach nicht, das ist einfach mir zu wenig. Und wenn dann der Trainer hervorhebt, dass Aachen total robust ist und kopfballstark ist und Hansa spielt aber ständig hohe Bälle, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Also da müssen einfach mehr Lösungen der Mannschaft aufgezeigt werden und das ist die Aufgabe. Und egal, ob das jetzt gegen Aachen, Saarbrücken oder Essen geht, Essen ist auch, denke ich, eine vor allem kämpferische Mannschaft, relativ eingespielt. Das wird halt ähnlich wie gegen Aachen werden. Ich glaube, von der Spielweise passt jetzt Saarbrücken als Gegner Hansa besser als Aachen und Essen. Aber ja, lassen wir uns überraschen.
Sind wir mal gespannt, was wird. Mit Essen kommt ja auch ein besonderer Gegner ins Ostseestadion für Cedric Harenbrock. Den hatten wir ja auch schon vor ein paar Wochen hier bei uns im Podcast zu Gast. Es war eine muntere Runde. Er hat auch gesagt, dass es für ihn ein ganz, ganz besonderes Spiel wird. Er war ja sehr lange bei den Rot-Weißen unter Vertrag. Aktuell ist er ja so ein bisschen angeschlagen. Ich war ja nur nicht da. Kannst du uns so einen kleinen Ausblick geben? Was denkst du, wie steht es um Cedric Harenbrock? Wird er bald zurück auf den Platz kehren?
Ja, ich glaube, dass er die Woche jetzt noch draußen sein wird. Ich weiß es nicht genau. Ich habe ganz kurz mit Ceddy tatsächlich gesprochen am Samstag. Wir haben uns im Presse-VIP-Raum, wie auch immer, gesehen. Und er ist da jetzt in Behandlung bei einem Physio, den wir auch bei dir ganz gut kennen. Will ich jetzt mal den Namen nicht verraten, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Und ich glaube, dass der Trainer hat ja gesagt, er soll komplett schmerzfrei sein. Das wird halt vermutlich nicht innerhalb von ein, zwei Wochen klappen bei der Verletzung. Cedric meinte, es geht voran und er fühlt sich da gut aufgehoben in der Physiotherapie. In so einer englischen Woche dann zurückzukehren und vielleicht dann auch wieder so einen Fehler zu machen wie bei King Manu, wo der dann einfach zu früh wieder eingestiegen ist und vielleicht auch jetzt auch nach der Geschichte mit Dominik Lanius, der dann da sich hat konservativ behandeln lassen und ja, dann jetzt doch einen Rückschlag und so. Da wird Hansa jetzt auch vermutlich vorsichtiger damit umgehen und von daher vermute ich, dass Cedric dann noch geschont wird jetzt in dieser Woche.
Ja, sind wir also gespannt, wie sich das kadertechnisch auch so entwickeln wird. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum nächsten Spiel, also das Duell gegen Saarbrücken. Denkst du, da wird das Trainerteam kadertechnisch irgendwas verändern, was das Personal angeht auf der Platte? Wir haben es ja gesehen, gegen Aue wurde Adrien Le Beau zunächst draußen gelassen. Der Trainer hat das erklärt, hat gesagt, ja, wir wollen erstmal defensiv ein bisschen kompakter stehen und hinten raus dann nochmal einen offensiven Schwung bringen. Glaubst du, da wird es auch Überraschung geben gegen Saarbrücken?
Boah, schwierig zu beantworten. Also der Spieler, der dann für Adrien kam, wie gesagt, ist ja Ceddy, der wird jetzt vermutlich nicht zurückkehren. Also ich glaube eigentlich eher nicht, dass es große Wechsel geben wird. Das ist ja eigentlich auch grundsätzlich erstmal ein gutes Zeichen, dass er da jetzt versucht hat, eine Elf sich einspielen zu lassen und zuletzt wenig gewechselt hat. Das war ja jetzt der eine Wechsel nur von Aue zu Aachen, dass eben Le Beau wieder drin war. Und davor gab es auch wenig Wechsel. Ich sehe das jetzt nicht zwingend. Also vielleicht von denjenigen, die er da jetzt eingewechselt hat, wie Jan Medre. Ne? Wie gesagt, den holt man ja nicht, um den auf die Bank zu setzen, so ein Spieler, der auch ein bisschen was gekostet hat. Jetzt auch Bauchgefühl sagt mir, der wird nichts ändern.
Das glaube ich auch. Wir sind gespannt und blicken natürlich voller Vorfreude auf das Duell. Ich freue mich schon auf unseren Trip nach Saarbrücken. Mal gucken, was wir da so alles erleben werden. Wir werden es euch, liebe Zuhörer, natürlich zukommen lassen, wie unser Trip so war. Sprechen darüber natürlich auch gerne in der nächsten Folge. Deswegen bleibt natürlich immer auf dem Laufenden, checkt unsere Kanäle ab. Ihr könnt Nachspielzeit überall da hören, wo es ja eben so Podcasts gibt. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge, Tommy, du hoffentlich auch.
Ja, auf jeden.
Da wird es sicherlich wieder einiges zu berichten geben. In diesem Sinne, bleibt dran, schaltet weiter ein. Wir freuen uns, dass ihr euch freut. Und dann hören wir und sehen uns vielleicht auch mal wieder. Bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.
Ciao.